Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und das ist ein weiterer Teil unserer Oldschool-Rollenspielreihe. Und wir haben uns beim letzten Mal mit dem Dungeon beschäftigt und wollen uns diesmal mit Drachen beschäftigen. Das sind die beiden Initialen des ersten Rollenspiels überhaupt. Und während wir das aufzeichnen, liegt neben mir das getreue Spielerhandbuch von D&D, dem Fantasy-Rollenspiel, aus der roten Box von Frank Mensah designt, wenn ich mich recht entsinne.
Oh, ich glaube, ja.
Da ist natürlich ein wunderschöner roter Drache drauf, von Larry Elmore gezeichnet, und ein Kämpfer, der gerade gegen ihn antritt. Das ist auch das Einzige, was ich aus der roten Box besitze, weil den Rest der roten Box habe ich nicht. Ich habe das mal bei eBay irgendwie dazu bekommen, weil der Verkäufer irgendwie das noch so auf Lager hatte als Dreingabe. Der hat mir dann irgendwie, hier komm, nimm noch die anderen Sachen mit. Ja, warum beschäftigen wir uns heute mit Drachen, Andreas?
Ja, wir haben gedacht, wenn wir uns mit Dungeons auseinandersetzen und das Originalspiel ja nun mal Dungeons and Dragons heißt, dann müsste man ja auch mal was über Drachen sagen. Und die sind ja auch, wie heißt es, iconic hier, ikonisch, sagt man das im Deutschen?
Ja, könnte man so sagen.
Okay, die gehören irgendwie dazu. Und ich glaube, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, warum denn eigentlich? Ist das nur, weil das so eine tolle Abkürzung ist, D&D, oder weil das toll klingt? Da kommen wir bestimmt im Laufe des Podcasts noch zu, dass wir uns überlegen, warum denn jetzt überhaupt der Dragon da so eine Rolle spielt.
Ich meine, der Drache taucht eben auch in der Appendix N-Literatur auf. Also, wie gesagt, die Literatur, die eben Gygax gelesen hat und die ihn inspiriert hat zu diesem Spiel. Und ich habe extra da im Internet mal gefragt, wie es denn ausschaut, weil ich kenne eben auch nicht alle Geschichten aus dem Appendix N. Und ganz offensichtlich ist natürlich der Hobbit. Also da bin ich auch selber drauf gekommen. Der Smaug als Drache, als roter Feuerdrache sogar, taucht natürlich sofort auf. Das zweite, was mir noch eingefallen ist, war H.P. Lovecraft. Man könnte jetzt Cthulhu als drachenartig bezeichnen, weil er auch so beschrieben wird in der Geschichte mit Drachenflügeln und Klauen und als riesiger Koloss. Weitere Geschichten gibt's natürlich bei Conan, tauchen Drachen nicht so richtig auf. Ist eben auch ein anderes Genre, ist eben dann Sword and Sorcery, und da sind Drachen dann eben nicht so wichtig. Da sind's dann eher so dinosaurierartige Kreaturen, die dann eben auch nicht Feuer speien und fliegen können und solche Sachen. Wo es aber sehr deutlich ist, ist einmal natürlich bei Paul Anderson in Drei Herz. Und das ist ein ziemlich guter Roman. Ich hatte aber ganz vergessen, dass da ein Drache drin vorkommt. Der Roman definiert sozusagen den Paladin des D&D-Rollenspiels. Denn da hat man ganz viele Sachen drin, die ein Paladin kann. Und da kommt tatsächlich auch ein Drachenkampf vor. Und eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, wie ein Drache getötet wird. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal zu. Zuletzt soll es sogar noch eine Fritz-Leiber-Story geben mit Pfaffert und dem grauen Mausling. Die nennt sich Das Tor zu einer anderen Welt. Die habe ich leider nicht mehr geschafft zu lesen. Befindet sich aber in dem ersten Sammelband, der rausgekommen ist.
Schwerter im Nebel, glaube ich, hieß der, ne?
Genau, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund, warum Drachen da drin vorkommen, würde ich sagen. Außerdem ist der Drache eben ein klassisches, mythisches Ungeheuer.
Absolut, ja. Kommt ja überhaupt überall vor. Was ich mir auch schon überlegt habe, war in den 70ern und 80ern der Drache einfach in? Ich meine mich zu erinnern, dass ich als Jugendlicher total begeistert von Drachengeschichten war, irgendwie auch zu der Zeit, wo ich D&D gespielt habe. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ob ich Drachen toll fand, weil die bei D&D vorgekommen sind, oder ob ich es toll fand, dass bei D&D Drachen vorkommen, weil ich Drachen toll fand. Aber ich meine, in den 80ern gab es mal irgendwie einen Film, Disney Studios, glaube ich sogar, Drachentöter, Dragon Slayer oder so.
Ja, ja, haben wir in einem Podcast besprochen, der Drachentöter, das war ein richtiges Highlight, ja.
Vor allem war der auch mal endlich ein gut animierter Drache, wo die ein bisschen geschickt die Flugszenen gemacht haben und so. Weiß ich noch, den fand ich ganz großartig damals und war immer enttäuscht, dass die Tricktechnik die Drachen immer noch nicht so richtig hergegeben hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch einfach in waren, und weil der Drache einfach allgegenwärtig ist, ne? Also ich glaube, wir hatten uns im Vorgespräch drüber unterhalten, dass du ja auch ein paar Mythen rausgesucht hattest. Also ich meine, hat nicht auch Herkules gegen den Drachen gekämpft oder irgendwie ein griechischer?
Ja, genau, bei den griechischen Sagen kommen natürlich auch Drachen vor, also, aber das sind eben nicht die High-Fantasy-Drachen, wie wir sie so kennen. Ne? Und dann hat man dann die Hydra, die vielköpfige Schlangenfigur dann eben. Aber was, glaube ich, mehr so diesen Kern trifft von dem Drachen, wie wir uns den vorstellen, beziehungsweise wie er auch eben auf der roten Box abgebildet ist, das geht eher so in die westlichen Drachenmythen so aus dem Mittelalter. Also wir haben dann ganz klassisch eben König Artus sagen, wo es gleich mehrere Drachen gibt. Uta Pendragon, der Vater von Artus, oder Arthur, Der Name Pendragon, das bedeutet, dass er der Häuptling ist, der Drachen, also so frei übersetzt. Dann tauchen da natürlich ebenfalls Drachen auch noch auf innerhalb der Sagen. Das heißt also, wir haben den Lampenwurm zum Beispiel. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Drache, der seine Gegner umschlingt. Und dann muss der Ritter, trägt dann eine Rüstung mit ganz vielen Stacheln und der Drache tötet sich dann so selbst. Aber Tristan kämpft beispielsweise auch gegen einen klassischen Feuerdrachen und da wird dann eben auch sein Schild und seine Rüstung wird dann verbrannt. Das trifft eher so diesen Kern. Wir haben walisische Mythen über Drachen, da gibt's ganz viele. Unter anderem gibt's eben eine, wo Drachen oder Schlangen jedes Jahr im Frühling ihren neuen König krönen. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und dann kämpfen immer die neuen Schlangen oder Drachen gegen die Alteingesessenen aus dem letzten Jahr. Und die gewinnen dann natürlich und werden dann die neuen Könige. Also so ein Kreislauf, der dann stattfindet. Und als letztes bleiben natürlich noch die nordischen Mythen, die uns natürlich auch sehr nahe sind. Da haben wir natürlich dann die klassische Midgard-Schlange, die gewaltig ist und die so lang wird, weil sie eben alles frisst. Und irgendwann wird sie die Welt umrundet haben, weil sie so gewaltig geworden ist.
Sie frisst sich dann ja selbst, wenn ich mich
genau, richtig.
Ne? Kommt ja. Da auch der genau.
Der Ouroboros.
Was mir auch gerade noch eingefallen ist, ist Siegfried. Das ist ja
das wäre ne? Das Letzte, genau. Das wäre auch ganz klassisch dann eben, wo der Drache dann eben auch seinen Hort besitzt. Das ist dann Fafnir gewesen, der interessanterweise vorher der Sohn eines Zwerges war und der dann so gierig wurde, dass er sich in einen Drachen verwandelt hat.
Das ist ja auch interessant. Okay, ja. Da wusstest du wieder mal mehr als ich. Das ist ja.
Es ist leider mein Lieblingsthema. Ich wollte diesen Podcast schon unheimlich lange machen. Ich habe immer nach einer Ausrede gesucht, warum ich den machen wollte.
Ja, jetzt haben wir ja eine gefunden. Ja. Dungeons and Dragons, wie passend. Völlig sehr schön.
Beowulf nicht zu vergessen.
Oh, stimmt,
Beowulf, ja. Das ist auch nochmal klassischer Feuerdrache. Da sieht man eben dann auch, wo das, wo Tolkien dann sozusagen auch die Inspiration für den Hobbit gefunden hat.
Aber ist ja wirklich absolut allgegenwärtig, ne? Wir haben eine gefiederte Schlange bei den Azteken. Die Asiaten haben alles voll Drachen, auch wenn die Drachen natürlich anders sind als die westlichen Drachen. Ich möchte wetten, es gibt auch afrikanische Mythen mit Drachen und australische Mythen. Da weiß ich jetzt aber beides nicht. Aber Drachen sind wirklich überall.
Es ist ja auch ziemlich interessant, weil Drachen eben so symbolträchtig sind. Also Drachen haben eben, die symbolisieren gleich mehrere Dinge gleichzeitig. Und das ist eigentlich vielleicht auch ein Grund, warum der Drache eben benutzt wurde. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es ein bisschen, also ich habe da länger drüber nachgedacht, so beim Autofahren dachte ich immer darüber nach, ist der Drache nicht das perfekte Tier, um sozusagen auch das Rollenspiel und vielleicht auch das Verhalten der Spieler zu symbolisieren, weil der Drache eben auch gierig ist. Also er will Schätze haben und dann besitzt er eben auch Schätze und die kann man ihm dann wieder stehlen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Grund, warum der Drache eben vielleicht auch auf dem Cover drauf ist. Weil man weiß, ein Drache, der hat natürlich auch tolle Goldschätze, die man klauen kann.
Stimmt, vielleicht ist das einer der Gründe gewesen, warum das damit reingenommen wurde. Also ich habe ja hier diverse Geschichtsbücher über D&D rumliegen, aber ich habe die noch nicht so gründlich gelesen, dass ich jetzt wüsste, warum das Dungeons and Dragons genannt wurde. Vielleicht wurde es auch nirgendwo erwähnt. Ich habe auch nie eine Diskussion darüber irgendwie mitgekriegt.
Habe ich auch nicht. Ich habe mehrere Interviews gehört, hier mit Frank Mancer oder Tim Kesk, die sich ein bisschen über die TSR-Vergangenheit unterhalten haben. Aber leider auch da keinen Hinweis darauf, warum eben gerade Drachen, also mal abgesehen von der Alliteration, warum gerade Drachen dann irgendwie vorkommen. Zu diesem Gier-Symbol würde ich gerne noch was hinzufügen. Das habe ich bei GURPS Dragons gelesen. Das ist übrigens ein fabelhaftes Buch und hat uns sehr geholfen bei der Recherche. Es gibt eine ganz tolle dänische Sage, wo es darum geht, dass Drachen dafür sorgen, dass sich Reichtum vermehrt. Das heißt also, wenn man den Drachen auf 3-4 Goldmünzen legt, dann wächst um ihn herum das Gold an und generiert eben Reichtum. Das wird dann auch erklären, warum man Dracheneier stiehlt und sie in die Schatzkammer packt, damit eben der Reichtum des Königs dann immer größer wird. Also das ist nochmal als Abenteueridee nochmal eine ganz ungewöhnliche Art und Weise, wie man Drachen benutzen könnte. Fand ich irgendwie auch ganz cool.
Ja, absolut. Das ist dann, das heißt irgendwie Drache steht dann ja für Reichtum und wenn so eine Viecher in ganz vielen Sagen auftauchen, dann stehen die ja meistens für irgendwas. Im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen über die Symbole unterhalten, die so ein Drache verkörpert. Und der Drache steht so ein bisschen als Urgewalt, als Gefahr, als ländervernichtende Gewalt, die irgendwie nicht beherrschbar ist und dann nur von großem Heldenmut ja meistens in den Sagen dann besiegt wird.
Vor allen Dingen, der ist nicht nur stark und groß und kann noch fliegen, der ist auch noch schlau. Das ist noch ein Punkt. Der ist also auch nicht dumm. Das ist ein sehr intelligenter Gegner. Und der ist im schlimmsten Fall sogar noch irgendwie magisch. Also, das heißt, er könnte noch irgendwelche Zaubersprüche beherrschen, also was ihn noch gefährlicher macht.
Urgewalt ist wahrscheinlich auch erstmal das, was bei D&D ganz wichtiges Symbol ist. Sind zwar immer andere Urgewalten, aber ich weiß irgendwie, eins der ersten Abenteuer, die ich jemals hier, ich glaube, im Hügel des Grauens war das. Das erste Abenteuer, was in meiner roten Box damals drin war, da taucht am Ende ja auch ein Drache auf. Ich glaube, ein schwarzer Drache oder sowas. Und das ist ein Abenteuer für Stufe 1 bis 3. Habe ich nie kapiert, wie das funktionieren soll, dass das irgendwer überlebt. Ging damals über meinen Horizont. Was hatten wir noch für Symbole? Katastrophen.
Genau.
Häufig vergiften die Drachen ja, zumindest in den westlichen Mythologien, westlichen und nordischen, vergiften die Drachen ja Seen und Gewässer und so und durch ihre bloße Anwesenheit. Dann das Feuerspeien ist natürlich auch als Katastrophe riesige Brände.
Ganz klassisch, wenn man zurückblickt, die Bibel, die Offenbarung des Johannes, wo wir dann den siebenköpfigen Drachen mit 10 Hörnern und 7 Kronen haben, der dann das Ende der Welt bringt als Symbol. Wo der Drache sich niederlässt, sieht man sofort, dass die Umgebung ja in Mitleidenschaft gezogen wird. Er vergiftet, verbrennt, sucht die Dörfer heim nach Nahrung und Opfern. Im Grunde genommen ist dann auch der Drache ein Symbol für den Chaoskampf. Also der Drache, der eben Chaos und Zerstörung bringt. Und wir brauchen eben einen rechtschaffenden Helden, der den Drachen zur Strecke bringt.
Stimmt, in der westlichen Mythologie war er ja immer eher das Böse. Nicht nur ein böser Drache, sondern die Verkörperung von dem Bösen. Im Gegensatz zur östlichen Mythologie, da ist der Drache dann ja eher als Schlange der Weisheit und so. Das war noch ein Symbol, was wir rausgesucht hatten. Dass er für Weisheit und für Wissen und für Alter steht und was das alles Positives mit sich bringt. Bei den Azteken, das wäre dann nicht östlich, sondern eher wieder westlich von uns aus gesehen.
Noch westlicher,
ja. Noch weit westlicher, genau. Da ist ja auch hier mit Quetzalcoatl, ist ja auch hier, ich glaube, Sonnengott und es hat ja auch Weisheit und Wissen und sowas mit drin. Und die ganzen chinesischen Drachen sowieso, die werden ja häufig aufgesucht, um an Wissen zu gelangen oder sowas. Was dann wieder den intelligenten Drachen und vielleicht auch die guten Drachen bei D&D könnten das ja verkörpern.
Gleichzeitig haben wir auch noch, wenn man den Drachen eben als sehr weise Kreatur sieht, eben auch sehr, sehr kluge Kreatur, hat man dieses sehr schöne Motiv des Rätselns. Drachen mögen Rätsel. Und wie es dann so schön im Hobbit heißt, ein Drache kann der Rätselsprechweise kaum widerstehen. Auch da zeigt sich dann wieder der Drache eben als überlegen. Er möchte nicht nur körperlich überlegen sein, sondern eben auch geistig. Und darum ist es dann auch ganz interessant, ihn eben mit Weisheit in Verbindung zu bringen, weil er eben so klug ist, so viel Wissen hat, eben der Hort vielleicht nicht nur aus Gold und Schätzen besteht, sondern eben auch aus dem unfassbaren Wissen, weil die Kreaturen ja eben auch sehr alt sind.
Und was hatten wir ja noch als letzten Punkt bei den Symbolen? Gier und Egoismus hatten wir noch im Vorgespräch rausgesucht. Der Drachenhort ist ja so das Beispiel. Die dänische Sage spielt damit rein. Und der insofern passt das schon ganz gut, dass der bei D&D so wichtig ist, weil er die ganzen wichtigen Sachen, die bei D&D eine Rolle spielen, nämlich irgendwie das Bekämpfen von Katastrophen, das Besiegen von bösen Wesen, die Gier nach Gold, weil das darum ging es ja nun am Anfang, das spielt da ja alles eine wichtige Rolle. Wenn wir uns jetzt die Symbole angucken, fände ich ja sehr spannend, wie nutzt man denn diese Symbole in der D&D-Kampagne? So wie wir Drachen kennengelernt haben, also ich zumindest ganz am Anfang, waren das einfach die Monster am Ende des Dungeons.
Und da stellt sich natürlich zuerst die Frage, wie kommt der Drache überhaupt in den Dungeon rein? Wie kann der durch diese Gänge gehen, kommt dann eben am Ende in diesen Raum rein? Wie funktioniert das?
Du hattest mir erzählt, du hättest bei Gorb's Dragons dazu die Lösung gefunden. Da bin ich echt gespannt, ja, weil das hast du noch nicht verraten.
Okay, erstmal muss man natürlich sehen, Drachen können die Gestalt verändern. Nicht wenige können eben als Menschen durch die Gegend laufen oder als andere Kreaturen und können dann ohne Probleme durch das eigene Verlies, durch das eigene Labyrinth laufen. Und dann eben dort ja ihren Hort aufbauen. Der ist natürlich dann auch viel sicherer in so einem Dungeon, der überall von Fallen und so weiter gesichert ist, als wenn du einfach nur eine normale Höhle hast. Das ist natürlich schon nicht so dumm als Drache.
Absolut.
Gleichzeitig, die finde ich ein bisschen weit hergeholt, diese Theorie. Aber der Drache kann natürlich schon seit sehr jungen Jahren dort leben und ist da reingekrochen und kann jetzt eben nicht mehr raus.
Du kannst mich schlagen, das wäre meine erste Idee gewesen.
Okay,
das ist so, klar. Der lässt sich dann da füttern und so weiter. Also, na gut, wie wir es in die Kampagne einbringen, den Drachen, da unterhalten wir uns ja noch drüber. Aber die Symbole können wir ja schon mal aufgreifen. Also gut, Gier und Egoismus brauchen wir, glaube ich, nicht als Symbol mit reinnehmen. Das ist irgendwie Standard. Schon gar im alten D&D, wo es um Schätze sammeln geht. Und ich erinnere mich noch sehr, dass wir am Anfang immer, wenn ein Kumpan gestorben ist, dann wurde der immer erstmal geplündert. Ja, und dann haben sich alle drum gestritten, wer die Ausrüstung kriegt und so. Na gut, das mit der Urgewalt ist ja, wenn man den Drachen als zentrales Element der Kampagne nimmt, kann man das mal gut im Hinterkopf behalten, dass der irgendwie so ein bisschen eine Urgewalt symbolisiert, die kaum zu besiegen ist. Das sind dann die ganz großen, ganz gefährlichen Drachen oder vielleicht eine Drachenfamilie oder so. Ich bin auch sowieso der Meinung, jeder Hexcrawl, jede Sandbox-Kampagne wird bereichert, wenn da ein Drache mit dabei ist, der sehr aktiv dabei ist, Dinge zu erobern oder zu zerstören oder so. Da kann man ganz wunderbar die Charaktere eben mit beschäftigen, mit Gerüchten über den Drachen, der wieder mal ein Dorf niedergemacht hat oder so. Irgendwann reagieren die Charaktere dann drauf und gehen auf die Suche, um den zu besiegen. Entweder weil er viele Schätze gesammelt hat oder einfach um das Land zu beschützen.
Irgendwann ist der Drache so mächtig geworden und sein Einflussbereich so groß geworden, dass du ihn einfach auch nicht mehr als Bedrohung, als Gefahr ignorieren kannst.
Und es ist halt für den Spielleiter super einfach, da eine lebende Welt darzustellen, der man einfach immer mal wieder einstreut, was der Drache gerade wieder gemacht hat oder die Drachen.
Ja, bei Katastrophen ist es ja eben so, da können wir dann auch auf die tatsächlichen D&D-Drachen einen Blick werfen. Da sind ja unterschiedliche Farben für unterschiedliche Katastrophen da. Heißt also, wir haben ja die ganz klassischen schwarzen, blauen, weißen, grünen und roten Drachen. Das sind die chromatischen Drachen, also die bösen Drachen, die Farbdrachen. Dann gibt's noch die guten Drachen, die dann in Messing, Bronze, Gold, Silber und Kupfer eingeteilt werden. Und dann gibt's noch mal eben die besonderen Drachen, eben die einzigartigen Kreaturen, dann eben Tiamat als großes Monster eben. Und bei den guten Drachen haben wir dann den König der guten Drachen, das ist dann Bahamut, der ist dann der Platinum-Drache. Aber bleiben wir nochmal kurz bei den Katastrophen und bei den unterschiedlichen Arten. Also wir kennen die Drachen wahrscheinlich alle, jeder, der diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich runterbeten können, was für Angriffe die haben und so weiter. Aber hier haben wir eben ganz unterschiedliche Arten, wie Katastrophen erzeugt werden können. Also der rote Drache, der in den Bergen lebt, der speit eben Feuer und der schwarze Drache in den Sümpfen speit Säure und vergiftet seine Umgebung. Da hätte man also auch, je nachdem, wo man sich gerade befindet, den passenden Drachen, den blauen in der Wüste, den weißen im Eis und den grünen in den Wäldern.
Wo wir gerade beim Thema sind, wie findest du eigentlich die Farbunterteilung von D&D?
Ja, hatten wir uns auch schon bei dem Vorgespräch drüber unterhalten. Also ich bin kein großer Freund davon. Also ich mag auch keine guten Drachen. Passt, habe ich nie eingesetzt, fand ich irgendwie immer nicht ansprechend. Ich bevorzuge eigentlich eher die Variante, die Dungeon Core Classics benutzt. Bei Dungeon Core Classics ist jeder Drache einzigartig. Das heißt also, es ist nicht ein Drache, der das Dorf heimsucht, es ist der Drache. Es gibt dann diesen Drachen und der ist einzigartig und der wird einzigartig auch ausgewürfelt mit seinen besonderen Fähigkeiten. Wenn wir aus der Literatur argumentieren würden, könnte man sagen, es gibt in der Literatur eigentlich nur drei Arten von Drachen. Es gibt grüne Drachen, rote Drachen und goldene Drachen. Das ist die Art und Weise, wie es Drachen in der Literatur gibt. Also gerade in den Mythengeschichten. Ich habe noch geguckt, bei Beyond the Wall werden Drachen auch einzigartig hergestellt. Bei Whitehack habe ich nachgeschaut, da fand ich es zum Beispiel ganz interessant, die haben auch nur drei Arten, nämlich schwarze, rote und weiße, die dann eben sich mit Säure, Feuer und Eis zur Wehr setzen.
Du kannst mich erschlagen. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, weil ich bin einfach mit den bunten Drachen als Teenager sozialisiert worden. Ich fand das saucool. Ich habe natürlich auch ganz andere Ideen damals über D&D gehabt. Ne? Wir haben dann über dem neuen D&D-Buch gemeinsam gesessen und haben dann gesagt, boah, guck mal hier, der Kristallphönix, 32 Trefferwürfel, ist ja irre. Das ist heute noch. Ich habe ja die alten Heftchen, die habe ich noch irgendwie. Also hier die vier, ne, rot, türkis, schwarz und blau, ne, für Basisset, Expertenset und so weiter.
Ja.
Und das ist heute noch so, dass ich, wenn ich so ein Ding aufschlage und bei einer bestimmten Monsterseite ein Bild habe, dass ich dann dieses Erlebnis quasi nochmal wieder so nostalgische Gefühle dann mich überkommen, wie wir dann gemeinsam über irgendein großes Monster philosophiert haben, wie mächtig das doch ist und dass man ja kaum eine Chance hat als Spieler. Und das Schöne an dieser Farbunterteilung ist, du hast halt die Möglichkeit, alle Drachen reinzubringen. Man hat es aber trotzdem ein bisschen schematisiert. Der moderne Spieler, der braucht das Schema nicht mehr, aber bei D&D, wo das ja auch so ein bisschen Wargaming noch war und so, war das ja schon ganz sinnvoll, ein Schema zu haben.
Du weißt ja dann auch durch die Farbe, gegen was die Kreatur anfällig ist.
Eben, ne, genau. Das ist dann natürlich blöd, wenn die Spieler die ganzen Bücher gelesen haben, aber das funktioniert noch. Wenn ich mich recht entsinne, war ja die Unterteilung auch so, dass die Drachen je nach Farbe unterschiedlich stark waren. Ne? Ich glaube, der schwarze Drache war einer der schwächsten oder der schwächste. Der hatte dann irgendwie 5 bis 7 Trefferwürfel, ne? Also diese Mächtigkeits- und Trefferpunkte-Unterteilung von D&D damals und ja auch heute noch. Dann die roten Drachen waren, glaube ich, so die zweitmächtigste und Silber und Gold waren dann die mächtigsten. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, ich habe das nicht nochmal nachgelesen, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass auch die Intelligenz an der Farbe festgemacht wurde. Das heißt,
Der weiße Drache war der tierischste.
Dann war das so. Ich glaube, der schwarze war auch noch sehr, war einfach ein Raubtier. Und der goldene war dann halt hochintelligent und konnte Magie und ich weiß nicht was alles.
Die hatten dann auch so Persönlichkeiten. Also der Messingdrache, der war besonders gesprächig, der schnatterte da ganz gerne rum. Und bei den anderen wird dann auch sehr deutlich, da steht dann auch explizit, dass sie eben Gestaltwandler sind. Also der silberne Drache ist dann eben oft in Menschengestalt unterwegs gewesen. Oft als Dame wohl und ist dann irgendwie aufgetaucht, wenn irgendwie Abenteurer Probleme hatten. Aber wie gesagt, ich finde das Konzept von guten Drachen schon nicht so spannend, muss ich gestehen.
Die guten Drachen sind meiner Meinung nach toll, wenn man die als zentrales Kampagnenelement macht, ne? Symbol Weisheit und wenn man da Legenden drumherum baut und Helden und weise Männer dahin ziehen, um sich Tipps geben zu lassen, so vielleicht wie bei einer Sphinx, so vergleichbar. Aber als normalen Dungeon-Bewohner finde ich gute Drachen auch total lang. Wüsste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Bei Burg Bernstein rennt ein goldener Drache einfach darum, meistens in Menschengestalt. Und bei uns, als wir das vor ein paar Jahren nochmal gespielt haben, das Abenteuer, hat er die Gruppe gerettet, weil sie irgendwie bis auf einen alle versteinert waren. Aber sonst hat der da nichts, weiß kein Mensch, was der da soll und wie man den spielen soll, habe ich nicht kapiert.
Du tötest die guten Drachen ja auch nicht. Du bist ja ein Held und du tötest sie ja eben nicht. Oder du bist Abenteurer. Vielleicht tötest du die dann doch. Kann sein, je nachdem, was sie für Schätze haben. Ich fand sie eben vom Konzept her eher so, dass, sie sind eben dann das weise Orakel, ne, das Drachenorakel auf dem Berge und du musst dann irgendwie da hinreisen, damit der dir eine Frage beantworten kann oder sowas. Und dann musst du ihm wahrscheinlich noch irgendwas bringen für den Hort. Da könntest du eine nette Abenteuergeschichte rausspinnen. Aber ich fand das Konzept guter Drachen. Das deckt sich nicht mit meinen Ideen über Drachen, ne? Drachen müssen böse sein. Drachen sind gierig. Drachen sind egoistisch. Drachen wollen immer ihre Überlegenheit darstellen gegenüber dem Menschen. Das finde ich irgendwie viel spannender. Und darum muss man Drachen auch töten. Das ist das Wichtige. Stimmt.
Bei Ars Magica gibt's eine Kampagne, die nennt sich The Twelfth Night. Da ist ein Teil der Kampagne die Suche nach einem Drachen. Und zwar, dass der Magierkonvent hat kein Geld mehr und irgendjemand kommt auf die Idee, Mensch, da ist ein Drache, klauen wir doch von dem was. Und wenn die Charaktere dann da hinkommen, sehr railroady, würde heutzutage wahrscheinlich auch wieder viele Leute ganz furchtbar finden. Aber wenn die dann da hinkommen, ist der Drache, der liegt da und macht eigentlich nichts, der ist halb tot. Und trotzdem hat der so eine Ausstrahlung, dass die noch nicht mal die Waffen erheben können. Die stehen da einfach nur und sind gebannt. Die Kampagne geht dann weiter und der Drache stirbt und hat aber dann noch Eier liegen. Und die Kampagne hat dann als wichtiges Element, dass die Charaktere die Eier retten und dann kleine Drachen großziehen bei sich im Konvent. Prinzipiell eine super Idee. Ich weiß nicht, wie ich das damals umgesetzt hätte, als ich das erste Mal gelesen habe.
Ich meine, die Drachenfurcht ist natürlich auch noch eine Fähigkeit, die haben. Ne? Mal abgesehen von dem Odem und dem, Drachen können fliegen und die sind an sich schon sehr stark und können natürlich auch noch beißen und mit den Krallen rumhauen und sowas. Aber die Drachenfurcht ist natürlich auch noch mal ein wichtiges Element. Das heißt also, vielleicht kann man sich ihm noch nicht mal mehr nähern, weil er schon so unheimlich ist und so furchteinflößend. Die Präsenz ist an sich schon gefährlich.
Ja, das war in der Kampagne, war das quasi die Pointe. Ne? Die Charaktere kommen da hin, haben große Pläne gemacht, wie besiegen wir jetzt den Drachen, sehen ihn und können nichts mehr tun. Ob das Spaß macht, muss man sehen.
Es ist ja nicht einfach, so einen Drachen zu töten. Also in der Geschichte um den Ritter in Dreiherz benutzt er ja die moderne Wissenschaft, um den Drachen zu töten. Denn er sagt sich, ja, Moment, wenn das Tier Feuer spuckt, dann muss es ja innen drin noch heißer sein. Also schmeißt er ihm eine Gallone Wasser in den Magen und sorgt sozusagen für eine Boiler-Explosion. Und so besiegt er den Drachen.
Auch interessant.
Ist eine sehr interessante Variante. Ich würde gerne einmal kurz auf Drachentöter eingehen, weil das fand ich auch sehr spannend. Ich meine, wir kennen natürlich ganz klassische Drachentöter eben. Der heilige Georg, der den Drachen tötet und die Jungfrau rettet, eben der Schutzheilige der Ritter. Dann haben wir noch den Erzengel Michael, der Satan in Gestalt eines Drachen tötet. Aber das sind ja oft Männer. Aber es gibt auch Frauen, die Drachen töten. Das fand ich interessant. Ich habe mal zwei Stück rausgesucht. Es gibt sehr wenige nur davon. Und richtig töten tun sie die eigentlich auch nicht. Wir haben einmal die Margareta von Antiochia. Die besiegt einen Drachen durch das Kreuzzeichen, also die vertreibt ihn dadurch. Wie ein Kleriker kann sie den Drachen sozusagen bannen. Und wahrscheinlich ist die bekanntere Drachentöterin Martha von Bethanien, die Taraske besiegt, die einen Landstrich in Frankreich heimsucht. Und das funktioniert so, indem sie die mit Gesang zähmt. Zähmen ist übrigens auch in den alten D&D-Drachen eine wichtige Sache. Dem wird ein großer Teil eingeräumt in den Regeln. Hoch die Chance ist, dass du da einen Drachen zähmen kannst und ob das dann klappt und so.
Ich glaube, weil die Spieler unbedingt Drachenreiter werden wollten, oder?
Genau, die wollten unbedingt Drachen reiten, richtig. Und das Nette bei dieser Tarasken-Geschichte ist übrigens, sie zähmt diesen Drachen, bringt ihn dann ins Dorf und die Dorfbewohner steinigen den Drachen, weil er eben die ganze Landschaft so gepeinigt hat.
Okay. Schade.
Das wären mal so Strategien, wie man den Drachen tötet. Also durch Gesang oder ein Kreuzzeichen oder eben ganz, ganz normal mit dem Schwertarm. Was würdest du denn schätzen? Wie tötest du den Drachen am besten? Was ist die beste Methode, um den zu töten? Und welcher der Abenteurerklassen hat denn so die beste Chance, überhaupt mit dem Drachen sich anzulegen, erfolgreich anzulegen?
Ich glaube, ein wichtiger Teil war die Zusammenarbeit. Ich glaube, also als Einzelperson ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil ein so ein Drachen-Odem ja schon umbringt oder mit, gerade wenn man jetzt nicht eine bestimmte Stufe überschritten hat, reicht ja ein Drachen-Odem, selbst wenn einem der Rettungswurf, den man da noch machen kann, gelingt und man nur halben Schaden kriegt, sind ja niedriger stufige Charaktere alle sofort hinüber. Insofern kann man da eigentlich nur mit einer Gruppentaktik rangehen und ich glaube, das war auch dann das Spannende für die D&D Dungeon-Abenteuer. Die Gruppe muss sich aufteilen, einer von hinten, einer von der Seite, so damit dann eben der Drachen-Odem nicht alle gleichzeitig umbringen kann, sondern nur einen. Man muss mit Steinen werfen, man muss die Schwachstelle finden. Die Schwachstelle ist ja sowas, was in Legenden immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Ne? Also dieses Gesang, ob das jetzt Gesang ist oder ob das das Zähmen ist oder ob das bei Siegfried hier die eine Stelle ist, wo er reinpieksen kann, etc.
Jeder Drache besitzt eine Schwachstelle, genau. Ne? Smaug hat auch eine Stelle an seinem Schuppenkleid, die durchlässig ist und da genügt ein Pfeil, um ihn zu töten. Ja.
Genau so. Also entweder man findet diese Schwachstelle, das ist dann mit Nachforschung vorneweg, da kann man dann ein schönes Abenteuer drumherum machen, oder man macht halt einen Gruppenangriff. Und wenn alle gleichzeitig draufhauen und der Magier seinen Feuerball schleudert und das nicht unbedingt gerade ein roter Drache ist, der gegen Feuer immun ist, und der Schwertkämpfer dann von der Seite und der Dieb vielleicht noch einen hinterhältigen Angriff von hinten macht und sowas, dann kann man den dann irgendwie besiegen. Ich glaube, das war so die Idee. Und das war auch die Diskussion, die wir noch gelesen hatten. Irgendwie im Dragonsfoot Forum gibt's ja eine Diskussion darüber, dass die AD&D-1-Drachen nicht mächtig genug sind, weil man die relativ schnell mit Gruppendynamik kaputt kloppen kann.
Ja, da waren die Kämpfe wohl sehr pendelartig, also entweder war es irgendwie super einfach oder super schwierig bei einigen Sachen. Kann ich leider so gar nicht bestätigen oder widerlegen, weil ich habe mit diesen Drachen, ich habe tatsächlich in meiner ganzen Rollenspielkarriere nur einen einzigen Drachen einmal eingesetzt, weil vorher die Gruppe einfach nie stark genug war, eben Drachen zu töten. Also ich wollte eben dann auch nicht in Level 3 eben einen Drachen vorkommen lassen. Das fand ich irgendwie dann ein bisschen verschenkt, weil ja, kann man eben dann nur weglaufen.
Im Oldschool-Rollenspiel ist das ja gar nicht so schlimm. Ne? Dann wissen die Charaktere, stimmt, oh je, da ist ein Drache. Die wissen dann wenigstens auch sofort, dass sie weglaufen müssen, weil das ist ja gar nicht mal die Besiegbarkeit von allem, sondern die Fairness, die da beachtet werden muss. Das heißt, wenn man den Spielern irgendwas vorsetzt, was sie nicht besiegen können, dann sollte man denen auch klar machen oder zumindest Hinweise legen, dass sie es so nicht so einfach besiegen können. Und beim Drachen ist das halt einfach klar. Wenn ich als vierte Stufe Dieb ein riesiges, geschupptes, rotes Ding irgendwo rumliegen sehe, dann weiß ich, jetzt ist Weglaufen angesagt. Und dann kann man den Angriff planen, sich die richtige Ausrüstung besorgen, sich die richtigen Zaubersprüche besorgen und kann dann wiederkommen. Oder, was ja bei den OD&D-Sachen sehr spannend war, was vielleicht ein Teil ist, den wir damals alle nicht kapiert haben, ist, dass man den ja gar nicht besiegen muss. Man kriegt ja die Erfahrung darüber, dass man Gold klaut oder dass man Gold erhält. In dem Fall könnte man halt einfach versuchen, an dem Drachen, wenn der schläft, vorbeizuschleichen und einen Teil von seinem Hort zu klauen. Und kriegt dann seine Erfahrungspunkte darüber. Besiegen ist gar nicht unbedingt nötig.
Das fand ich eine interessante Variante, dass man tatsächlich dann auch, man würfelt ja auch tatsächlich aus, befindet sich der Drache gerade in seinem Hort und mit wie viel Prozent schläft der Drache? Und wenn ein Drache schläft, dann ist die Chance natürlich wesentlich besser, dass man irgendwas klauen kann, als wenn er gerade wach ist. Da spielt man dann wirklich den Hobbit danach, wenn man dann eben guckt im Hort, ob man irgendwie einen ganz besonderen Gegenstand klauen muss, der vielleicht für irgendwas anderes nützlich ist. Und da muss man eben sehr leise sein. Und das wäre nochmal eine ganz andere Variante, wie man den Drachen dann einsetzt. Also der große Drachenkampf muss dann gar nicht sein. Man kann eben durch die tollen Schätze ebenfalls sich beweisen und sagen, ja, wir haben ihn zwar nicht getötet, aber wir wissen jetzt, wie man Drachen bestiehlt.
Ich meine, ich habe mal irgendwann einen Spielbericht wieder mal von Zack Smith hier von Playing D&D with Pornstars gelesen, wo seine Gruppe einen göttlich mächtigen Drachen ausgeraubt hat oder sogar besiegt, ich bin gar nicht ganz sicher, obwohl sie von der Stufe her das absolut noch nicht konnten. Und die sind dann halt, die haben sich richtig was ausgedacht. Und dieses Ausdenken scheint in seinen Kampagnen immer sehr gut zu funktionieren, also auch ziemlich bescheuerte Pläne, würde ich mal vermuten. Da wird dann halt manchmal gewürfelt, ob es klappt oder nicht oder sowas. Ich glaube, da sind auch solche Sachen wie, man kann mal eine Charisma-Probe machen, ob man jemanden zu was Doofen überreden kann oder so. Die haben dann irgendwelche Dimensionsverknotungen genutzt und dann sind dann von verschiedenen Seiten ran und der eine hat von oben irgendwas geworfen und der nächste hat irgendwas gemacht und der dritte hat in der Zeit Hort geklaut. Und die haben das alle überlebt. Also man kann mit viel Kreativität, kann man da rangehen.
Ich meine, auch der Drachenkampf ist natürlich sehr kreativ. Also wir haben ja nicht so viele Regeln und Drachen haben dann ihren Odem und die können ein bisschen hacken und beißen und sowas. Aber eigentlich lädt das ja gerade dazu ein, dass ein Drache ist riesig groß, wenn man jetzt gegen einen ausgewachsenen Drachen kämpft, der vielleicht auch noch ein bisschen älter ist. Das heißt also, die sind natürlich dann, wenn man sich das anschaut, die sind schlecht im Manövrieren. Gerade wenn man in einem beengten Raum kämpft. Das kann man zum Beispiel schon als Drachentöter für sich nutzbar machen. Gleichzeitig ist aber auch der Drache, ist ja sehr schlau. Der weiß ja, dass er schlecht manövrieren kann. Also wird er versuchen, die Umgebung für sich zu entscheiden. Das heißt also, vermutlich wird er so lange wie möglich in der Luft bleiben und immer wieder so Sturzflüge machen mit seinem Drachenodem, oder?
Vermutlich, ja. Hängt ja dann auch davon ab, wie man den Drachen da spielt. Ob die fliegen können, ob die nicht fliegen können, ob die zaubern können, ob die sich verwandeln können, etc. Ob der Drache tierische Intelligenz hat oder menschliche Intelligenz oder vielleicht sogar übermenschliche Intelligenz.
Ich habe mal Leute, die den Podcast schon länger hören, werden die Geschichte wahrscheinlich schon auswendig kennen. Ich habe mal einen weißen Drachen benutzt, der seine Intelligenz gesteigert hat, indem er so Ionensteine um sich hat kreisen lassen. Und man hätte als Spieler die einzelnen Ionensteine abschießen können und dann wäre er immer dümmer geworden und tierischer und wütender. Das fand ich eigentlich als Idee. Ja, gut, ist meine Idee. Ich fand sie aber eigentlich ganz nett.
Sind denn die Spieler drauf gekommen?
Nee, natürlich nicht. Aber ich fand die Idee ganz cool, weil das ist auch noch was anderes. Der Drache hat ja seinen Hort und er hat ja eben auch Gegenstände in diesem Hort. Und es gibt ja keinen Grund, warum die Gegenstände nicht nutzen sollte. Also er kann ja durchaus hier den tollen Kristall, den Ionenstein, vielleicht sogar irgendwie einen Ring oder sowas benutzen. Das finde ich irgendwie ganz interessant und macht den Drachen dann natürlich auch nochmal wesentlich gefährlicher. Gerade wenn er sich eben darauf vorbereitet und hat und weiß, hey, ich bin ein weißer Drache, aber ich bin jetzt schlau, dann werde ich mal ganz schön aufpassen, dass ich vor Feuer geschützt bin.
Ja, wobei mit den magischen Gegenständen, Ringe passen nicht auf die Klauen, Schwerter kann er nicht benutzen. Also er ist da schon eingeschränkt, ne? Es ist dann so.
Ungewöhnliche. Er nutzt sozusagen nur die ungewöhnlichen magischen Gegenstände. Weiß nicht, die Kristallkugeln, mit denen er seine Gegner beobachten kann, zum Beispiel. Oder Zauberbücher, in denen neue magische Zaubersprüche drinstecken. Mhm. Das wäre dann schon ziemlich gefährlich für so einen Drachen.
Das Oldschool-Spielverhalten wird vom Drachen gefördert, nenne ich es mal. Weil heutzutage oder bei den modernen Dungeons ist es ja meist so, dass die Schwierigkeit der Begegnung auf die Spieler grob angepasst sein muss. Ne, deswegen haben wir ja Encounter-Level und Gegnerhärten und wie die nicht alle heißen. Und dann ist natürlich so ein wirklich intelligenter Drache, der sich mit magischer Ausrüstung ausgerüstet hat und auch noch ja sehr viele Trefferwürfel hat und auch noch so ein Odem hat, der eine kleine Gruppe mal nebenbei mit wegfegt, ist einfach ein Gegner, den kannst du nur, wenn eine ganz hohe Stufen hast, machen oder die Charaktere müssen die Möglichkeit haben, direkt in den Hinterhalt zu kommen oder irgendwie sowas. Während wenn man das alte D&D nimmt, wo man halt auch mal weglaufen muss und wo man dann Pläne machen muss, wie besiege ich dann den Gegner, das wird durch Drachen gefördert, weil da muss man schon sehr genau überlegen. Sich, keine Ahnung, die richtigen magischen Gegenstände besorgen. Gab's ja bei D&D auch. Also hier das Schwert plus 2 Drachentöter oder so, was dann plus 2 so hatte und plus 5 gegen Drachen mit doppeltem Schaden bei Feuerdrachen oder so. Ich weiß nicht, wir hatten doch noch so ein paar magische Gegenstände oder überhaupt Ausrüstung rausgesucht.
Es gibt den Orb of Dragonkind, der sorgt dafür, dass du Drachen kontrollieren kannst. Das ist ein Artefakt, aber ist ein böses Artefakt. Also sollte man nicht benutzen. Ich würde sonst sagen, als Drachentöter natürlich dann eben den entsprechenden Schutz. Also gibt ja entsprechende Amulette dann oder Rüstungen, die dich dann irgendwie schützen vor entsprechenden Elementen. Was auch sehr nützlich ist, wenn der Drache dich natürlich irgendwie packt, und mit nach oben reißt in die Luft und dann fallen lässt, ist natürlich ganz praktisch, irgendwie Federfall zu können oder so. Das rettet dich vor dem sicheren Tod, wenn du abstürzt.
So ein Drache führt auch, wo wir gerade beim Gespräch, das hatten wir im Vorgespräch gar nicht, aber ein Drache führt auch das jedes Kampfsystem an seine Grenzen, fällt mir gerade auf. Also man muss schon ein Kampfsystem haben, was entweder solche Dinge vorsieht, wie, das kann man ja in die Monsterbeschreibung packen, ne, irgendwelche Regeln, er packt den Gegner und reißt ihn mit hoch oder er verschlingt ihn oder er greift ihn und hält ihn fest oder der Schwanzhieb ist halt nur für Leute hinter ihm und etc.
Und die schiere Größe, also dass du auf dem Drachen vielleicht herumlaufen kannst oder sowas.
Ich würde mal sagen, einfache Regelwerke, so hier diese klassischen Oldschool D&D-Regelwerke, die werden da bevorzugt. Das ist ein kreativer Spielleiter, der einfach, wenn der Spieler was macht, eine entsprechende Probe festlegt und das läuft irgendwie, funktioniert sicherlich besser als, keine Ahnung, ein DSA-Drache, also DSA 4 jetzt, 5 kenne ich ja nicht genug, wo dann jede Einzelsache irgendwo im Regelbuch steht meistens, was dann ein sehr komplexes System ist. Ich glaube, das hat größere Schwierigkeiten mit Drachen als ein kreativer Spielleiter mit einem einfachen Regelwerk. Aber gut, das ist eine ganz andere Diskussion.
In jedem Fall ist es ziemlich schwierig, einen Drachen zu töten. Also würde ich schon sagen, das ist wirklich der, vielleicht der Gipfel der Karriere als Abenteurer, vielleicht sogar auch das Ende. vermutlich eher das Ende. Je nachdem, wie gnädig der Spielleiter so ist. Aber ich fände es eben, also ich finde, das ist eine tolle Herausforderung. Also ich bin auch großer Freund von Pendragon. Passt jetzt nicht ganz in unser Oldschool-Thema rein, aber es ist trotzdem ziemlich, also der Kampf der Ritter gegen den Drachen, das ist irgendwie, weiß nicht, ist so ein Archetyp, der mich super anspricht. Also ich könnte auch noch viel länger darüber mich unterhalten, weil da gibt's noch viele andere Sachen, die ich ziemlich spannend finde. Aber wir kommen langsam zum Ende von dem Ganzen. Und es gibt noch so zwei, drei Sachen, die man erwähnen kann. Also ich habe in der Recherche, habe ich noch irgendwie ein paar Tipps bekommen, eben wo Drachen auftauchen. Klar, es gibt eine ganze Reihe von Dragonlance-Abenteuern, wo Drachen auftauchen.
Na gut, da ist ja die ganze Kampagne voll mit Drachen. Genau, das geht ja nur um Drachen, ne?
Also, richtig. Ja. Aber tatsächlich taucht das als erstes in dieser G-Series wohl auf, also in dieser Riesen, die Giants Reihe.
Drachen sind da, ich glaube, das ist auch einfach noch ein cooler Gegner, weil das ist so, die Spieler wissen eine Menge drüber, können sich aber nicht sicher sein, weil die so unterschiedlich sind. Man kann völlig unterschiedliche Machtstufen nehmen, das heißt, man kann eine Kampagne toll bauen mit schwarzen und weißen Drachen bei den niedrigstufigen Charakteren und die roten alten Drachen dann bei den hochstufigen Charakteren. Das ist schon, da kann man einfach viel mitmachen. Ich glaube, da kommt auch der Reiz her.
Das Tolle ist eben auch noch, das sind also so Sachen, die ja noch so drumrum sind. Ne? Also wenn der Drache dann tot ist, dann hat man natürlich den Hort, der ist natürlich schon mal nicht schlecht. Aber ein toter Drache ist natürlich auch schon viel wert. Aus den Schuppen kann man Rüstungen schmieden. Die einzelnen Bestandteile sind natürlich wertvolle Zauberkomponenten. Da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte von Geralt dem Hexer, wo es um Drachentöter geht, wo auch verschiedene Arten von Drachentötern aufeinandertreffen und die eben dann schauen, wie man den Drachen tötet. Das ist also vom noblen Ritter angefangen bis zu Zauberern und den Häckslern, so nennt sich die Truppe, die dann auf so einem rostigen Wagen durch die Gegend fährt und den mit Ketten niederzwingt, den Drachen. Was auch ganz cool ist von der Idee. Also ganz, ganz fabelhafte Geschichte. Ich würde gerne noch auf etwas hinweisen, was ich auch sehr cool fand. Andreas hat mir den Tipp gegeben, dieses Buch mitzunehmen auf der Spielemesse. Das ist das sogenannte Dungeon-Alphabet. Und da gibt es auch ein Kapitel über Drachen. Und wir hatten uns ja gerade eingangs unterhalten, wie kommt der Drache in den Dungeon? Und es ist eine schöne Erklärungstabelle, warum der Drache eben im Dungeon ist. Und ich hatte gerade mal eins rausgeschaut. Das ist eine Tabelle mit 16 Ergebnissen. Und du hast unter anderem einmal, dass der Drache ein Gott ist. Und der ist einfach mal in den Dungeon reingekrochen. Und dann haben aber alle Monster im Dungeon ihn für einen Gott gehalten und verehren ihn jetzt. Und es gibt natürlich keinen Grund, den Dungeon zu verlassen, wenn dich andere als Gott ansehen. Das würde ich natürlich auch nicht machen.
Nee, ich auch nicht. Aber das ist ja, die haben ja ganz lustige hier, ne? Der ist eingesperrt im Dungeon, er ist sehr selten und zieht sich deswegen wohl zurück, wenn ich das hier richtig sehe. Gestaltwandler ist ein Konstrukt, also hier so eine Maschine oder sowas. Das ist schon, das Dungeon-Alphabet ist ja generell vollgestopft mit lustigen Ideen. Und D is also for Dragons ist da durchaus nicht die schlechteste Doppelseite des Buchs.
Definitiv eine Kaufempfehlung, also auch um den Dungeon an sich aufzufüllen. Und vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort zu unserem kleinen Double-Feature, was wir gemacht haben, zum Thema Dungeons and Dragons. Und gib vielleicht dem einen oder anderen nochmal Inspiration, um Dungeons und Dragons eben anders zu benutzen. Also ich fand es irgendwie ganz interessant, sich einfach mal um zwei Grundlagen zu kümmern, die wir alle irgendwie kennen, aber doch manchmal nicht so ganz sicher sind, warum gibt's die eigentlich noch? Ist der Dungeon nicht cool? Ist der Dungeon nicht langweilig? Und ist der Drache nicht irgendwie super altmodisch, weil kenne ich alles schon? Aber nein, es gibt immer noch Varianten, wie man den neu benutzen kann und warum er immer noch cool ist.
Wir können einen gestaltwandelnden Drache nehmen, der bei Mondlicht glitzert, zum Beispiel einen silbernen Drachen oder so, dann das wäre doch mal was.
Zum Beispiel. Oder eben, du würfelst einfach komplett aus, was sein Drache kann und was nicht. Das ist eines der absoluten Highlights bei Dungeon Crawl Classics, die übrigens auch nochmal eine eigene kritische Treffertabelle haben für Drachen. Können wir uns vielleicht irgendwann mal drüber unterhalten, wenn wir uns diesem Themenkomplex widmen. Ja, Andreas, vielen Dank für die Hilfe beim Besprechen von Drachen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, nichts zu danken. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns einem anderen Thema widmen. Dann bis zum nächsten Mal und alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Das Intro hat den Titel Royal Entrance und stammt von dem Album Songs from an Unmade World Part 2. Wer sich das ganze Album anhören möchte, kann einfach auf den unterstehenden Link klicken. Das ganze Album ist unter Creative Commons Lizenz erschienen und der Künstler heißt Visager oder Visager. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!